wie ich da hingekommen bin, ist es schon richtig, das der Reihe nach zu erzählen. Also wir haben 96 unser erstes Haus selber gebaut nach dem Studium. Wir haben also 92 war Studium fertig und 96 haben wir unser erstes Haus selber geplant. Da haben wir auch ein Holzhaus geplant und das haben wir mit wandernden Gesellen gemeinsam errichtet. Es hat auch gut funktioniert und da haben wir ein sogenanntes Niedrigenergiegebäude gebaut. Ein Holzhaus für zwei Familien und wir haben in dem kleineren Teil gewohnt und die Nachbarn haben in dem größeren Teil gewohnt. Und dann haben wir die Prinzipien vom Niedrigenergiehaus umgesetzt. Und es hat auch gut funktioniert, es ist auch ein schönes Haus geworden. Und da habe ich aber gesehen, was da noch an Grundsätzlichem fehlte, an Verständnis fehlte. Das heißt, wir haben das Niedrigenergiehaus gebaut und haben da auch sehr gerne gewohnt. Das hat alles gepasst. Es hatte noch nicht so gute Fenster und es hatte keine Lüftungsanlage und es war nicht luftdicht gebaut. Und das waren die wesentlichen Aspekte, die wir dann bei dem Gebäude hier für unser neues Haus beachtet und vertieft haben. Warum muss es luftdicht sein? Kommen wir nachher drauf. Was heißt gute Fenster? Wir haben dann hier für 2002 haben wir hier dieses Haus gebaut für 7 Familien. Und da sind eben die Erkenntnisse, die wir aus unseren zunächst mit Zimmerleuten, mit Handwerksleuten auf der Walz, wie wir das gebaut haben, was es da noch zu verbessern gibt und insgesamt, was man anders machen müsste. Die Luftdichtigkeit wird durch die OSB-Platte innenseitig erzeugt und man muss alle Anschlüsse, die es dann hat, entsprechend ausführen, dass es dann auch dauerhaft luftdicht ist. Die Luftdichtigkeit ist über die DIN-Normen schon lange gefordert, aber im Handwerksbereich über erstaunlich viele Jahre eben nicht bewusst und auch nicht bekannt gewesen. Also man ist gefordert gewesen, luftdicht zu bauen, aber wusste gar nicht recht, warum und wo. Und das habe ich aber tatsächlich bei unserem Gebäude, wo wir vorher in Spachbrücken gewohnt haben, habe ich es tatsächlich erkannt und gewusst. Und dadurch ist mir dann eben auch der Aspekt der Energieeffizienz, der sehr direkt mit der Luftdichtigkeit zusammenhängt, bewusst geworden. Das heißt, ich kann nur energieeffizient bauen, wenn ich es luftdicht baue. Wenn ich nicht luftdicht baue, dann pfeift es mir halt gerade überall durch und dann ist es gar nicht möglich. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Bauschadensfreiheit, das hängt sehr direkt mit der Luftdichtigkeit zusammen. Das heißt, überall da, wo mir die Luft durchströmt, wird es im Winter eben auch die warme Raumluft, die feuchte gesättigt ist, rausziehen und irgendwo in der Konstruktion kondensieren und zwar in ganz erheblichem Umfang. Also man kann dann, wenn man eine undichte Stelle hat, ich sag mal eine Fuge von 1 mm Größe und 1 Meter Länge und da geht mir pro Tag ungefähr 300 bis 400 Milliliter Wasser als Kondensat in die Konstruktion. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 10 kalte Tage oder Nächte habe, habe ich mehrere Liter Wasser durch Kondensat an einer Stelle und das bewirkt einfach Bauschäden. Also das heißt nicht nur, dass mir die Energie flöten geht oder dass ich das aber auch ganz klar als bauschadensrelevant sehe. Und genau deswegen gibt es fürs Passivhaus, was dann dieses Haus dann auch geworden ist, gibt es dann eben die Forderung, dass die Luftdichtigkeit geprüft und getestet wird und einen Wert haben muss, der sehr gering ist im Vergleich zu dem, was der Gesetzgeber fordert oder auch der sehr gering ist zu dem, was man in der Baupraxis bis dahin kannte. Also wir haben hier 2002 haben wir das Gebäude erstellt und haben 2003 dann den Luftdichtigkeitstest gemacht und haben hier für unser Haus ein Ergebnis gehabt von 0,35 pro Stunde bei 50 Pascal. 0,35 heißt, 35% des Luftvolumens tauscht sich aus durch die Leckagen bei einem Unter- oder Überdruck von 50 Pascal. Das ist das Ergebnis, was wir da gekriegt haben. Und ab einem Luftwechselrate, ab einer Luftwechselrate von 0,6, also 60% Luftaustausch pro Stunde, können wir davon ausgehen, dass es bauschadensfrei ist. Der Gesetzgeber fordert an der Stelle eine Luftdichtigkeit von 1,5 für Häuser mit technischer Lüftung, also mit einer Lüftungsanlage, und eine Luftdichtigkeit von 3, also die Luft darf sich 3-mal pro Stunde austauschen. Das erlaubt der Gesetzgeber, ist auf Deutsch aber weder eine Garantie für Bauschadensfreiheit noch irgendwie eine Grundlage für energieeffizientes Bauen. Jetzt nochmal Schritt zurück, wie wird es denn luftdicht? Es muss luftdicht sein, damit ich kontrolliert die Feuchtigkeit abführen kann und damit ich keine Bauschäden habe, damit ich die Energie drin halte. Und wenn ich jetzt eine Holzkonstruktion habe und, wie es klassisch früher üblich war, mit Holzfeuchten arbeite, zwischen 20-30% frisches Bauholz eingebaut worden ist, dann ist es ja so, dass das Holz mir relativ schnell trocknet und dass es dann zu Trocknungserscheinungen kommt. Das heißt, das Holz schwindet, das Wasser geht raus aus dem Holz und das Holz wird kleiner. Und zum einen kriege ich Risse in dem Holz selber und zum anderen kriege ich einfach ein Zusammenziehen der Konstruktion und dann weiß ich, dass ich an der Stelle nicht mehr dicht sein kann, einfach weil sich das Holz so stark bewegt. Deswegen haben wir hier grundsätzlich alle Hölzer, die verbaut worden sind, sogenanntes Konstruktionsvollholz verwendet. Das hat eine geprüfte Qualität und Oberfläche und Materialität, eine Feuchtigkeit von maximal 17-18%. 18 Volumenprozent. Das Holz ist damit de facto trocken. Und wenn es dann noch länger in der Konstruktion ist und runtertrocknet auf zum Beispiel 8% Restfeuchte, die es dann immer hat, dann gibt es keine Probleme mit Rissen im Holz und keine Probleme mit Schwinden und mit daraus folgender Undichtigkeit. Also wir haben hier nur trockenes Bauholz verwendet und haben auch dann Wert drauf gelegt während der Bauphase, dass das Holz eben nicht lange der natürlichen Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war. Also wenn es geregnet hat, wir haben hier richtig Glück gehabt. Wir haben hier den Rohbau für 7 Häuser in 8 Wochen fertig gehabt. Ein 2,5-geschossiges Gebäude war in 8 Wochen der komplette Rohbau für 7 Häuser fertig. Und in der Zeit war es auch wirklich super Wetter. Also wir hatten einfach Glück. Und als es dann soweit dicht war und dann auch die Dachabdichtung oben drauf war, da konnte es dann ruhig regnen und das hat dann überhaupt kein Problem mehr gemacht. Also da muss man dann aber während der Bauphase darauf achten, dass es geschützt wird vor dauerhafter Durchnässung. Wenn der Rohbau soweit steht und die Fenster drinnen sind, dann könnte man auch an die weitere Bearbeitung der Wände gehen. Das heißt, von außen sind die Häuser beplankt mit einer Holzweichfaserplatte. Nochmal den Schritt zurück. Das Haus ist in 4 Wochen bis zum Rohbau gestellt worden. Das heißt, es ist mit vorgefertigten Wänden angeliefert worden auf dem LKW. Wir mussten schauen, dass wir die Wände so konzipieren, dass die maximale Transportbreite der LKWs beachtet wurde. Also maximal darf ich 3 Meter breit sein, sonst kann er nicht über die Autobahn fahren mit seinen Elementen. Dann haben wir also mit vorgefertigten Wänden hier die Häuser hingestellt. Und dadurch, dass sie in der Werkstatt sauber nach Plan gefertigt waren, hat es dann hinterher also auch alles bis auf wenige Millimeter genau nach Plan gepasst. Also die Wände sind auch damals schon mit meinem elektronisch gelieferten Plan in der Zimmereiwerkstatt entsprechend aufgerichtet und vorgerichtet und gebaut worden. Und dann kamen die Wände komplett an, noch ohne Fenster. Also das war mir zu riskant, dass ich die Fenster da schon mit einbaue. War dem Zimmereibetrieb auch lieber. Die Fenster sind dann eingesetzt worden, nachdem die Gebäudehülle außen mit einer Holzweichfaserplatte beplankt war. Die war auch schon weitgehend vorgefertigt. Das ist dann eher eine rechtliche Sache, dass man eine andere Kontrolle und eine andere Qualitätskontrolle machen muss, wenn man komplett Wenn der liefert, dann müssen die anders kontrolliert werden, als wenn das Dreiviertel komplett geliefert wird, wenn man auch reingucken kann in die Wände. Also die Wände sind geliefert worden mit der OSB-Platte innen, dem 24er Ständerwerk in der Mitte und der Holzweichfaserplatte außen, aber noch Teile der Holzweichfaserplatte, die Anschlussstücke, die haben noch gefehlt und dann konnte man eben die Wände sehen, die sind so gebaut. Und mit dem Hinstellen hier wurden dann die restlichen Holzweichfaserplatten und Anschlussstücke, Passstücke wurden dann ergänzt. Aber dann hat man eben wirklich in 8 Wochen 7 Häuser. Das heißt, in 4 Wochen waren 7 Häuser Erdgeschosse fertig und in den restlichen 8 Tagen waren dann Obergeschosse und Dachgeschosse fertig gebaut. Das ist dann wirklich eine Zeitersparnis gegenüber konventionellem Bauen oder auch gegenüber zimmerermäßigen Bauen vor Ort, die ist unvergleichbar. Also es ist einfach richtig, man kriegt eine höhere Qualität und man kriegt eine kürzere Bauzeit. Das ist dann schon wirklich der Weg, wie ich Holzhäuser immer baue. Die Wände werden hohl geliefert, so wie ich gesagt habe, dass man eben nur die OSB-Seite hatte und die Holzweichfaserplatte außen, mit dem dann die Verbindungen, ich muss ja auch noch in den Wänden drankommen, um die Verbindungen der Wände untereinander herzukriegen. Also die sind alle miteinander verschraubt, die Wände. Und wenn das passiert ist, dann habe ich ja im Abstand zum Beispiel von 62 cm habe ich die Balken in der Wand stehen und natürlich da, wo Fenster sind. Und die Zwischenräume sind hohl und die werden dann mit Dämmmaterial gefüllt. Wir haben das Haus so konzipiert, dass es ökologisch maximal vertretbar ist und dass es ökonomisch ist. Also das durfte auch nicht so viel Geld kosten. Wir haben hier einen sehr guten Preis pro Quadratmeter erzielt. Wir sind hier das preiswerteste Haus im ganzen Quartier. Im Preis pro Quadratmeter war keiner günstiger. Also wir haben aber auch nicht gesagt, wir bauen ein Passivhaus, sondern wir haben gesagt, wir bauen ein energieeffizientes Holzhaus. Und dann haben die Leute, die damals das Thema Passivhaus noch nicht so kannten, auch nicht direkt so Angst davor gehabt. Also damals war Passivhaus noch wirklich was Ungewöhnliches. Heute kennt es jeder oder der Name ist bekannt. Es ist auch, ist ja 100.000-fach gebaut, aber damals eben noch nicht. Heute kann ich sagen, ich mache Passivhausstandard und fertig. Damals war der Niedrigenergiestandard, der war normal, aber nicht das Passivbauen. Da bin ich auch von unseren mitbauenden Familien bin ich gefragt worden, ja, was macht denn den Unterschied? Na gut, wenn du es für den gleichen Preis baust, dann machen wir halt mit. Aber das war nicht deren Ziel, dass wir hier Passivhäuser bauen, sondern das war mein Ziel. Ich habe den Unterschied gesehen zwischen dem Niedrigenergiehaus, wo wir vorher gewohnt haben, was wir mit wandernden Handwerkern in alter Manier vor Ort zusammengezimmert haben. Und das haben wir hier maximal eine Stufe weiterentwickelt und haben das hier eben mit vorgefertigten Holzelementen mit einem Unternehmen hergerichtet. Und das hat wunderbar funktioniert. Das war wirklich gut. Also wie kommt denn dann die ganze Installation, die Hausinstallation rein? Wenn der Rohbau steht, wir haben hier eine zweischalige Außenwand. Das heißt, wir haben hier die OSB-Wand geliefert gekriegt. Und wird erst einmal vom Trockenbauer für die Installationsebene eine zweite Holzebene von innen an die Wand angeschraubt. Und dann kommen die Sanitär- und Elektriker Leute, um ihre Gewerke unterzubringen. Also immer erst Heizung, Lüftung, Sanitär, weil die dickeren Rohre haben. Und danach kommen die Elektriker, die dann gucken müssen, wo sie mit ihren Leitungen an die richtigen Stellen müssen. Und wir haben eben, damit das Gebäude luftdicht bleibt, haben wir die Elektroinstallation in dieser Zwischenebene. Das heißt, die Außenwand ist zweischalig und in der Zwischenebene ist auch noch Dämmmaterial und die Installation Elektro oder auch Rohrleitungen haben wir dann in diese Schicht reingelegt, sodass wir dann insgesamt eine Dämmstärke haben von ungefähr 35 cm. Das heißt, die Holzweichfaserplatte, die 24 cm Ständerwerk gedämmt und dann 6 oder 8 cm Installationsebene in den Bädern, wo man eine größere Leitung einbringen muss. Da haben wir dann eben 10 cm Vorsatzschale gemacht. Und da haben wir dann eben die Gesamtdämmstärke, die das Gebäude braucht, damit die Energieverbräuche dann pro Quadratmeter so gering sind, wie wir das jetzt hier haben. Also man sagt 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr als erforderliche Heizleistung. Und das heißt 1,5 Liter Öl pro Quadratmeter und Jahr. Die Thematik Wärmebrücken muss beim Passivhaus immer mit beachtet werden, denn je energieeffizienter ich baue, desto deutlicher werden die sogenannten Wärmebrücken. Das heißt, die Stellen, wo die Wärme von der warmen Seite zur kalten Seite abfließen, desto stärker fallen diese Elemente ins Gewicht. Und das macht also auch den Hauptunterschied aus zu einer, muss ich sagen, Standardplanung, dass ich eben wirklich die Wärmebrücken alle mit berechnen und begucken muss. Dem Aufbau, den ich vorhin beschrieben habe, der ist komplett diffusionsoffen. Das heißt, wir haben von innen nach außen immer weniger Widerstand gegen Wasserdampfwanderung. Und wenn ich das habe, dann ist die Konstruktion insgesamt, so sie denn dicht ist, also luftdicht, ist sie insgesamt absolut über unbegrenzte Zeit oder im Prinzip unbegrenzte Zeit funktionstüchtig und nicht schadensanfällig, also unproblematisch. Das heißt, Wasserdampf kann innen anstehen, so viel es will, und kann durch die Wand durchdiffundieren und kann außen, weil es außen nur die Holzweichfaserplatte ist und die ist bekleidet dann mit einer hinterlüfteten Lärchenholzfassade, die kann sozusagen beliebig abwandern. Also Wasserdampf hat ja immer versucht ja immer, sich auszugleichen, den Dampfdruckgefälle auszugleichen. Das heißt, das ist hier bei der Art von Konstruktion vollkommen unproblematisch. Und Wärmebrücken haben wir eben mit den Holzständern dadurch reduziert, dass wir eben die Profilstärke auf 6 cm in aller Regel reduziert haben. Und weniger geht dann nicht wegen der Statik, sonst kann man es nicht mehr rechnen. Also wenn ich hier eine Brettkonstruktion in die Wand legen würde, das ginge, aber es wäre nicht rechenbar. Und deswegen haben wir hier also als schlanke Ständer, schlanke, aufrechte Ständer in den Wänden, die 6er Hölzer. Also die Wände sind aufgebaut, von innen nach außen. Ich habe die Installationsebene, die ist beplankt mit einem Gipskarton und mit einer OSB-Scheibe, damit ich auch überall, wo ich will, ein Bild an die Wand hängen kann oder einen Schrank und Küchenschrank und meinetwegen auch einen Schrank mit Geschirrschrank an die Wand hängen kann, wo ich will. So, dann habe ich die Installationsebene, damit ich einen Schutz habe für meine luftdichte OSB-Ebene, die dann kommt, wo es Ständerwerk ist mit 6x24er Ständer als Regelquerschnitt und dazwischen die Zellulose-Dämmung. Und das ganze Feld ist abgeschlossen außen mit der Holzweichfaserplatte. Und darauf ist dann auch wieder mit Lattung und Konterlattung, also hinterlüftete Lärchenholzfassade, die dann nach außen den Witterungsschutz gibt. Und die hier sägerau unbehandelt verwendet wurde, damit wir über die Jahre und Jahrzehnte uns praktisch nicht drum kümmern müssen. Also die Fassade selber soll 90 bis 120 Jahre halten, das reicht uns. Und wir müssen in der Zeit praktisch nicht dran. So, das funktioniert. Wir sind jetzt knapp, was haben wir? Von 17 Jahre wohnen wir jetzt hier. Und da haben wir uns um die Fassade noch nicht kümmern müssen. Während wir, wenn man es streicht, man kann es natürlich auch streichen, also wenn einem die Optik nicht gefällt. Jetzt nach 17 Jahren fängt es an, so, möchte ich sagen, verwittert zum Teil auszusehen, dass man erkennt, was Verwitterungsprozesse mit Holz machen. Also das Lignin wird ausgewaschen und es wird erst dunkel, fast schwarz, und danach wird es silbrig. Und jetzt sind die ersten Bereiche nach 17 Jahren, wo es silbrig wird. Das heißt, die Prognose, dass es zum Beispiel 90 Jahre hält, das kann schon gut sein, weil wir haben zölliges Holz, also Zoll ist ein daumenstarkes Holz und auf die Stärke ist das Holz geschnitten. Und bis das jetzt nur von Wind und Wetter runter, abrasiv runter erodiert, verwittert, wegwittert, und wir haben jetzt nach 17 Jahren erstmal die erste Ausbleichung Richtung silbrig, dann weiß man, dass es wirklich sehr, sehr lange halten kann. Und wir können das Holz so, wie es ist, zum Lagerfeuer nehmen, wenn man es mal nicht mehr wollte, oder wir können es einfach schadstofffrei, könnten wir das ganze Haus wieder auseinandernehmen, weil du vorhin gefragt hast, wie gehst du mit Material um? Also das ganze Haus ist diffusionsoffen gebaut, damit ich keine bauphysikalischen Probleme habe. Also wir haben auf Folien fast komplett verzichtet. Wir haben die Folien nur an den Geschossstößen verwendet, wo es darum geht, die luftdichten Anschlüsse zwischen den Ebenen herzustellen. Da bin ich nicht ohne Folien ausgekommen, aber sonst können wir das Haus zu 100% auseinandernehmen und entweder wiederverwenden. Also früher galt ein Holzhaus als Mobiliar, galt als mobil. Wir könnten dieses Haus auseinandernehmen und auch woanders wieder hinstellen, so man denn wollte, oder eben in seinen Einzelteilen auseinandernehmen und in den Wertstoffkreislauf wieder zurückführen. Also das Haus ist an der Stelle, damals gab es den Begriff noch nicht, C2C, Cradle to Cradle, ist von der Erzeugung bis zur Wiederauseinanderentsorgung ist es 100% ja, nachvollziehbar und ökologisch und ökonomisch. Also wir haben ja vorhin schon mal kurz zusammengefasst, dass wir das Haus in Spachbrücken gebaut haben mit wandernden Gesellen in klassischer Manier, aber schon mit vorgefertigten Holzstücklisten. Das heißt, die mussten nichts mehr zuschneiden auf der Baustelle. Alle Balken kamen in fertigen Längen an und die konnten die nehmen, wie sie da waren. Die waren nummeriert und gebündelt und das ging dann auch schön schnell und zügig. Aber wir hatten da auch mit dem Wetter nicht ganz so viel Glück, gell? Die haben auch Regen mitgekriegt. Das war dann schon mit KVH und mit vorgefertigten abgelenkten Hölzern. Und als wir dann hier gebaut haben, da hatte ich dann schon erkannt, warum ein Haus luftdicht sein muss. Das war damals eine starke und neue Forderung, also für meine Ohren neue Forderung vom Passivhausinstitut. Und wir haben uns dann auch beim Herrn Feist das Passivhaus angeschaut. Das heißt, der hat hier 1991, auch nicht weit weg von hier, das erste Passivhaus gebaut, weltweit erste Passivhaus, weil er als Physiker gesagt hat, es muss doch möglich sein, hier in diesem Klima allein durch die optimierte Gebäudehülle ein Gebäude zu erzeugen, was so wenig Energie braucht, dass man auf die Heizung verzichten kann. Und dieses Haus haben wir uns dann eben auch angeguckt, haben uns dann eine Führung gebucht und dann haben wir einfach gesehen, okay, es funktioniert und sieht im Grunde ganz normal aus und dann machen wir das jetzt. Hab mich dann mit der Theorie auch beschäftigt. Was macht denn den Unterschied des Passivhauses? Also es braucht die besonders guten Fenster, es braucht die nachgewiesene Luftdichtigkeit, es braucht die Wärme, es braucht die Lüftungsanlage und zwar mit Wärmerückgewinnung und es braucht die Verschattungsmaßnahme, damit es im Sommer nicht überhitzt. Das hatten wir am Anfang unterschätzt, das heißt, wir hatten die Berechnungen auch machen lassen. Wie viel Wärme im Sommer als zu erwarten sei, haben dann aber gesehen, es war dann 2003 direkt der warme Sommer, als wir hier gewohnt haben, wo uns die Sonne so reingebrezelt hat, dass wir gesehen haben, nee, also ohne eine Verschattungsmaßnahme, wir haben jetzt hier außenliegende Jalousien, die man elektrisch bedient und damit war es dann hier auch funktionstüchtig und hat über die Jahre gut gedient. Wir haben hier ein sehr ausgeglichenes Raumklima das ganze Jahr über, sowohl was die Luftfeuchtigkeit angeht, als auch was die Temperatur angeht. Also wenn man da ein bisschen drauf achtet und tatsächlich im Winter die Fenster zuhält, so weit wie man da Lust drauf hat, dann haben wir hier üblicherweise Temperaturen von, ich sag mal, zwischen 21 und 23 Grad. Und im Sommer, auch wenn es so heiß ist, wenn man die Fenster zulässt, dann haben wir hier zwischen 23 und 26 Grad. Und das ist für uns einfach optimal. Also damit sind wir voll zufrieden. Mehr braucht es für uns nicht. Die Berechnung der Wärme, speziell wenn wir jetzt wärmere Sommer gekriegt haben, die hat sich in den letzten 30 Jahren einfach so weit verändert, die klimatischen Randbedingungen, dass wir heute, wenn wir Passivhäuser planen, eben tatsächlich andere Randbedingungen zugrunde legen und eine Verschattungsmaßnahme, die uns hier noch nicht nötig erschien zu Beginn, sowieso und von vornherein mit einplanen und sehen. Und da war ja auch nochmal die Frage, was kostet das Ganze? Also ich baue die Passivhäuser zum gleichen Preis, wie andere Leute normal bauen. So, und jetzt ist die Frage, warum machen es dann nicht alle? Und das ist eine spannende Frage, wo es wirklich nur in die Politik geht. Wir haben hier eine Entwicklung, die hat zum Thema Energieeffizienz, die hat angefangen mit der sogenannten Energiekrise. Und da wurde damals festgestellt, dass wir eben abhängig von Öl sind und dass wir möglicherweise deswegen Abhängigkeiten abbauen müssen. Aber das war ja noch nicht irgendwie der Grund einzusehen, dass man überhaupt mit Ressourcen vernünftig umgeht. Und mein Ansatz auch als Architekt und Planer ist, dass ich mit allen Ressourcen respektvoll und effizient und sparsam umgehe. Also wir haben von allem genug, aber wir müssen damit effizient umgehen. Also wir müssen das nicht so, möchte sagen, das Öl ist zu schade, um es einfach nur durch den Kamin zu jagen, zu verbrennen. Und deswegen haben wir eben diese Form der Bauweise auch, die dann sowohl nützlich als auch für das Klima insgesamt von Vorteil ist. Jetzt ist die Frage, es gab die Wärmeschutzverordnung, die ist in verschiedenen Entwicklungsstufen vorangebracht worden. Nach der Wärmeschutzverordnung gab es die sogenannte NF, die Energieeinsparungsverordnung, und mit der arbeiten wir auch heute noch. Jetzt gibt es die sogenannte NF 2016, und da ist seit wenigstens 2018 gesagt, die sollte novelliert und verschärft werden. Aber das ist augenscheinlich nicht geschehen. Also wir haben immer noch die NF 2016 und sind da auf einem Niveau, was zu dem, was wir technisch können, in keinem Verhältnis steht. Das heißt, die NF hat sich vom Grundsatz her seit 2014 von den Anforderungen praktisch nicht verändert und verschärft. Also natürlich wird immer ein bisschen was nachgebessert, aber lange nicht in das Spektrum, das wir heute technisch ohne weiteres und jederzeit und sofort machen und umsetzen könnten. Und seit 2010 gibt es die europäische Verordnung, dass wir zum Jahr 2019 alle öffentlichen Gebäude im Niedrigstenergiestandard bauen müssen in ganz Europa. Und zum 1. Januar 2021 sämtliche Neubauten auf den Niedrigstenergiestandard bringen müssen. Und das ist natürlich jetzt wiederum reinweg politisch zu bewerten, dass wir überhaupt noch nicht da angekommen sind. Also die Bauverordnungen sind noch weit weg davon, eine Niedrigstenergieverordnung umzusetzen. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wird um dem europäischen Gesetzes der europäischen Gesetzesvorgabe zu folgen, wurde jetzt einfach behauptet, die NF 2016 sei schon der praktizierte Niedrigstenergiestandard. Und das ist aus meiner Sicht einfach unwahr. Das ist einfach nicht richtig. Das stimmt nicht. Der Niedrigstenergiestandard, der liegt in etwa beim Passivhausstandard, und da sind wir mit dem normalen Bauen, was hier irgendwie gefordert wird, was der Gesetzgeber vorschreibt, noch weit entfernt. Also wir sind einfach an der Stelle durch die Politik über mindestens, ich sag mal, 10 Jahre in Rückstand geraten. Und das ist sowohl politisch als auch bautechnisch eine Katastrophe, weil die Häuser, die in den letzten Jahren gebaut worden sind, natürlich alle nur diesen normalen Niedrigenergiestandard haben. Also wenn wir nach NF bauen heute, haben wir ein ganz normales Niedrigenergiehaus, und wir liegen damit ungefähr, beim Passivhaus liegen wir ungefähr 80% besser, was die Energieverbräuche angeht. Und der Schritt ist ja noch weiter. Wir können ja aus dem Passivhaus, was sich durch die Gebäudehülle in erster Linie definieren lässt, also die Dichtigkeit und die Hülle, die bedeuten, dass ich in dem Gebäude definiert und nachprüfbar sehr, sehr wenig Energie brauche. Und wenn ich aber nach NF arbeite, kann ich über die Primärenergiefaktoren arbeiten. Und das ist ein Schachzug der Politik gewesen, um aus dem Zugzwang herauszukommen, tatsächlich was ändern zu müssen. Und da wird es dann spannend. Also warum will ich denn nichts ändern? Also es wird alles getan, dass es nicht an der Stelle energieeffizient wird. Und das ist für mich einfach nicht hinnehmbar, und wir praktizieren es ja auch anders. Warum will man die Schritte nicht gehen? Wie soll ich es richtig formulieren? Je weniger Energie du brauchst, desto unabhängiger bist du davon, auf der einen Seite. Und je weniger Energie du brauchst, also wir sprechen hier vom Faktor 9, Faktor 10, also ein Zehntel oder ein Achtel oder ein Zwölftel nur der Energie, die man dann tatsächlich für die Gebäudefunktion braucht. Und die könntest du dann zu 100% regenerativ verwenden. Das heißt, du wärst auf dieser Ebene auf einmal komplett unabhängig. Und dann muss man mal vermuten, wenn das behindert und verhindert wird, dass das nicht gewünscht ist.